Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Peters Literaturküche. Diesmal unter dem Motto Amen und mehr. Ich hatte ja lange keinen Gast mehr hier in Peters Literaturküche. Heute ist aber der Erik mal wieder hier. Hallo Erik.
Hallo Peter, ich freue mich hier zu sein.
Ja, das glaube die letzte Folge, die wir gemacht haben zusammen, war die Folge im Juni zur Mitsommernacht. Ne? Ja. Da war die Mimi noch hier und da haben wir alle fröhlich gesungen und getanzt haben wir nicht. Ne?
Getanzt, ja, vielleicht hinterher, das kann durchaus sein, aber wunderbare Folge, musikalisch sehr schön untermalt und leider ist es danach ja dann etwas, hat sich das alles ein bisschen anders entwickelt. Oder, aber ja, jetzt haben wir frisch getestet.
Warum leider? Man konnte wieder was machen, wir haben alle was gemacht, ist ja auch schön. Ne? Also es war ja jetzt kein fieser Sommer gewesen, den wir
nein,
uns da erlebt
nein,
haben.
Nein, vor allen Dingen hatten wir natürlich dann jeder auch so für sich dann, du hattest interessante Projekte gemacht, dein Radioführerschein. Ich selber war dann natürlich dann auch wieder mit der Ihrefelder Weihnacht, die zum Glück dann wieder stattgefunden hat unter entsprechenden eben Randbedingungen aber stattfinden konnte und auch, muss ich sagen, ein voller Erfolg war. Du hattest ja selber an einem Abend warst du ja selber dabei und ich glaube, es hatte dir auch sehr gut gefallen.
Das ist eine sehr, ich war ja nicht zum ersten Mal da, ist eine sehr schöne, angenehme Veranstaltung. Ich denke mal, das ist halt hauptsächlich für die Ehrenfelder selbst oder Neu-Ehrenfelder, wie man so immer die Grenze, ich weiß jetzt nicht, wo man da die Grenze setzen will oder muss, aber es ist jetzt keine Veranstaltung, wo man dann so außen steht, dass man es nicht mitkriegen kann oder mitverfolgen kann. Von daher ist es eine schöne Sache, wenn man eine Karte ergattern kann. Ne?
Tja, wer frühzeitig da unterwegs ist.
Ich weiß jetzt nicht, wie ihr da aufgestellt seid. Seid ihr auf Externe so versessen oder sagt ihr ja, ist eher doch eine Veedelssache?
Nein, das ist eine Sache, wo wirklich jeder teilnehmen kann. Ich muss auch jetzt dazu ergänzen, also es ist auch in der Tat so, dass viele Leute, also es ist nicht so, dass nur da Ehrenfelder oder Neu-Ehrenfelder hinkommen. Es kommen auch natürlich auf Empfehlung und aus dem Freundeskreis auch viele Leute aus ganz Köln dahin.
Zum Beispiel aus Riel.
Aus Riel zum Beispiel, ne, wie der Peter, mein Freund. Nein, aber es sind auch wirklich auch Sänger, durch Sänger, die aus Brück auch mitsingen, sind dann wieder Leute da, die aus anderen Stadtteilen kommen, aus Brück kommen, aus der Innenstadt. Es ist also offen und es ist auch so, dass natürlich der Kartenvorverkauf, der ist ganz öffentlich, ganz offiziell und kann jeder Karten kaufen. Also es ist nicht irgendwie beschränkt. Man muss keinen Ausweis vorlegen, dass man Kölner ist.
Ich glaube, ihr habt auch eine Facebook-Seite, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also kann ja jeder mal gucken, richtig. Bei Google suchen, Ihrefelder Weihnacht, mit IH natürlich, wie sich das gehört.
Genau.
Ja, wie der Erik gerade schon angedeutet hat, ich habe mich auch ein wenig in Richtung Radio orientiert und hatte da einen Beitrag über den Erik Rundholz selbst gemacht, so quasi ein Künstlerporträt. Die Ihrefelder Weihnacht, die er eben schon angesprochen hat, spielt da auch mit ein. Und ich denke mal, bevor ich da schwer drüber erzähle, hören wir uns den Beitrag doch einfach mal an.
Der Applaus ist das Brot des Künstlers auf der Bühne. Der Weg auf die Bretter, die die Welt bedeuten, ist mit viel Arbeit verbunden, bei aller Passion für die Kunst. Das dürften wohl die Künstler weltweit und auch in Köln so unterschreiben. Und es macht mir einfach Spaß, so bringt Erich Rundholz sein bisheriges Musikerleben kurz auf den Punkt. Peter Fassbender hat den Musiker in seinem Veedel in Köln-Neu-Ehrenfeld getroffen und mit ihm über seine Leidenschaft für Musik gesprochen.
Die Kölner Musikerszene besteht nicht nur aus den Bands, die man von den prominenten Bühnen des Karnevals kennt. Die Musikszene ist groß, bunt und vielseitig. Einer, der sich in dieser Szene tummelt, ist der 54-jährige Kölner Musiker Erik Rundholz. Die Musik spielte immer eine große Rolle in seinem Leben.
Das Interesse kam von ganz alleine. Dass wie jeder mal ein bisschen auf der Blockflöte rumgespielt und auf dem Glockenspiel. Und dann wollte ich Klavier spielen lernen. Das kam irgendwie wie von selbst. Und dann haben meine Eltern mir das ermöglicht. Und spiele eigentlich aktuell Klavier und Akkordeon und im Moment bringe ich mir autodidaktisch Saxophon bei.
Vielseitig und breit in der Musik aufgestellt sein. Mit dieser Grundeinstellung gibt es für Erik Grundholz genügend zu tun in Köln und der Region. Dabei ist er in vielen Genres zu Hause und zu allen Jahreszeiten und Festtagen unterwegs.
Also meine aktuellen Projekte sind zum einen hier die Ehrefelder Weihnacht. Die findet jährlich statt, immer. Und ansonsten spiele ich noch in einer kölschen Band mit und mache mit einer Sängerin kölschsprachige Musik.
Gemeinsam mit anderen Künstlern auf der Bühne zu stehen und das Publikum mit kölscher Mundart zu begeistern, ist sein Antrieb. Nicole Engelmann-Rother, Chorsängerin bei dem Weihnachtskonzert, war angetan von den gemeinsamen Arbeiten mit dem Künstler Erik Grundholz. Nicht nur musikalisch.
Die Zusammenarbeit mit dem Erik schätze ich sehr, weil er sehr aktiv in dem Ganzen ist, unterstützend in der Organisation und auch im Thema mit den Stimmen.
Denn ohne Arbeit, Fleiß und aktives Handeln geht es in der Kunst nicht. Kreativität und gestalterische Elemente kommen dabei aus dem Innersten des Künstlers selbst. Zur Erhaltung der Fertigkeiten ist aber Beharrlichkeit angesagt. Auch im musischen Bereich gibt es folglich alltägliche Zwänge, erklärt Erik Grundholz.
Musik bedeutet immer fortwährend eine gewisse Art von Arbeit, also sich damit zu beschäftigen. Das ist wie bei allen Dingen, wenn man nichts tut, macht man Rückschritte. Stillstand bedeutet Rückschritt. Man muss sich immer wieder damit beschäftigen, neue Sachen ausprobieren, interessiert sein an neuen Sachen, um einfach auch vielseitig zu bleiben und zu werden.
Nach über einem halben Jahrhundert Lebenszeit ist der Blick nicht immer nur nach vorne gerichtet. Um sich im Hier und Jetzt zu verorten, lohnt es sich auch, in sich zu gehen und ein ehrliches Resümee über den musikalischen Werdegang zu ziehen. Das sagt auch Erik Grundholz, der neben der Musik als Bauingenieur tätig ist.
Auf den heutigen Punkt bezogen sage ich einfach, ich bin ambitionierter Hobbymusiker und werde damit nie mein Geld verdienen können, aber es macht mir einfach Spaß.
Wer Erik Grundholz live und in Farbe auf der Bühne erleben möchte, muss sich noch etwas gedulden. Denn den aktuellen Umständen geschuldet, gibt es zurzeit keine Konzerttermine. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das im Laufe des kommenden Jahres ändert. Zumindest würde ich mir das wünschen, genau wie wohl die meisten von euch.
Ja, das war der Beitrag über Erik Grundholz, der am 21. Dezember 2021 im Bürgerfunk von Radio Köln gelaufen ist. Produziert wurde es von der Katholischen Medienwerkstatt. So, wie schon eingangs gesagt, die Folge heißt Amen und mehr. Amen ist jetzt keine religiöse Anmutung, sondern es geht um ein Prinzip für Kurzgeschichten oder Kürzestgeschichten. Das A steht für den Anfang. Der Anfang ist aus einem bestehenden Buch, Roman, was auch immer. M ist der Mittelteil, den man selbst schreibt. E das Ende, was man dann auch selbst schreibt. Und das N für die nächste Geschichte. Ich habe die Texte jetzt mal so als Textschnipsel vorbereitet und Erik wird jetzt die erste ziehen.
Die Glocke auf dem kleinen Dampfer läutete. Ein kräftiges, sonores Tuten drang durch den dichten Nebel als Antwort. In dem darauffolgenden Krachen ging nicht nur das Läuten der Glocke unter.
Ja, das war der erste Satz aus dem Buche Jahre der Jugend von Karl Feddern. Und die anderen beiden Sätze waren dann von Peter Fassbender, also bei mir. So, dann ziehe ich jetzt mal den nächsten aus dem Hut. Ich ging quer über die Felder nach Hause. Mich öfter umschauend, stieg die Verwunderung in mir auf, da ich mitten in der Stadt wohnte. In einem nahegelegenen Gasthaus konnte ich wieder den gewohnten Zustand der Gleichgültigkeit erreichen. Der erste Satz war von Leo Tolstoi aus Schadisch Murat. Der Rest dann wie gehabt halt von mir.
Dunkler Tannenwald dräute finster zu beiden Seiten des gefrorenen Wasserlaufs. Der kleine Junge stand zitternd im Raum, während er berichtete. Schön, erzählt Karl, aber wenn du noch mal zu spät zum Unterricht kommst, gibt es richtig Ärger.
Dräute ist ja ein wunderschönes Wort, wenn man es ins Deutsche so übersetzt. Der Originaltext des ersten Satzes ist von Jack London aus dem Buch Wolfsblut. Es war Arbeitsstunde. Bernsteinfarben erstrahlt der Whisky im Glas, vom Sonnenlicht durchflutet. Es war Arbeitsstunde im Homeoffice. Der erste Satz ist aus Frau Bovary von Gustave Flaubert. Der Rest ist von einem nicht näher benannten Dichter aus dem Rheinland.
mit Entwicklungspotenzial. In ihrem ganzen Leben waren die zwei Kameraden noch nie so weit in die Welt hinausgekommen wie an diesem Morgen. Sie blicken vom Berg herunter in die weite, unberührte Ebene, schauen einander an. Frühschoppen, sagt Karl, und die beiden marschierten zurück ins Dorf.
Der erste Satz war von Ludwig Ganghofer aus dem Roman Waldrausch. Und weiter geht's. Die Nacht damals war kalt, regnerisch und finster. So dachte ich, als ich verkatert erwachte. Meine Mutter belehrte mich eines Besseren, während sie mich aus der Badewanne prügelte. Ja, der erste Satz war aus dem Roman Am Ende der Welt von Walter Kabel. Und nun kommt der Erik wieder mit dem nächsten Text.
Der nächste Text erfreut mich besonders als Kölner. Und jetzt oute ich mich, weil ich ein Pärchen kenne, das die mittlerweile zu meinen besten Freunden zählen, und die sind Düsseldorfer. Es ist halt so. Die Düsseldorfer Künstler sind geistige Nomaden, durch die Welt wandernd auf der Suche nach Eingebungen. Wer will es ihnen verdenken?
Gut, das lassen wir dann mal so stehen. Der erste Satz ist aus dem Buche Düsseldorfer Anfänge von Karl Immermann. Die Frau fiel auf, aber sie bemerkte es nicht. Wie auch, da alle nur verschämt hinter ihrem Rücken lachten. Die Klopapierfahne, die in ihre Hose steckte, wehte derweil weiter fröhlich im Wind. Das ist aus dem Buch Der Atem von Heinrich Mann, also der erste Satz. Der Rest ist dann eher von mir.
Gegen Abend verdichtete sich der Nebel des nasskalten Tages. Zur gleichen Zeit verdichtete sich ebenfalls die Soße des Schmorbratens in dem gusseisernen Topf. In dem Humpen mit dem kühlen Bier verdichtete sich nichts. Und es passte trotzdem wunderbar dazu.
Der erste Satz war aus dem Buch von Karel Kakapit, Krakatit. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns noch mal einen kleinen Glöck verdient. Gut, es wird nicht der erste am Tage sein, aber Prost, Erik.
Prösterchen, Peter.
Ja, jetzt haben wir ja schon einiges durchgenudelt an ersten Sätzen in Büchern und Romanen. Ja, Erik, was, wenn du ein Buch so in der Buchhandlung aufgreifst oder wie auch immer du dich da annäherst, spielt der erste Satz für dich irgendwie eine Rolle oder guckst du eher auf den Klappentext oder wie gehst du an Literatur heran?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher war es so, dass ich eigentlich eher an den Klappentext herangegangen bin. Ob mich überhaupt jetzt erstmal das Thema, der Inhalt irgendwie anspricht, und dann fange ich an zu lesen. Und dann nimmt mich entweder so die Art der Wortwahl der Sätze, nimmt mich gefangen oder nicht. Das ist für mich eigentlich ganz wichtig. Aber durch jetzt gerade dieses wirklich, ich finde, sehr interessante Projekt Amen, ist es echt so, dass ich auf den ersten Satz doch achte. Und ich glaube, das sagt viel aus. Der erste Satz ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich vermute wirklich, dass es von der Psychologie her auch sehr wichtig ist. Das nimmt einen gefangen, ob man das jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht.
Ich weiß es nicht. Also gut, mein erster Roman war eher so aus einer Kurzgeschichte herausgeboren. Der erste Satz war halt, ja, ich will nicht sagen, konstruiert oder auf eine gewisse... Ich habe es halt wie in einer Kurzgeschichte relativ spontan angefangen. Ich bin in die Geschichte direkt hineingesprungen. Wie dem auch sei, so der erste Satz von einem Roman, der mich am meisten angesprochen hat, wo ich gesagt habe, was soll das denn, war der von Douglas Adams aus dem Roman Der lange, dunkle 5-Uhr-Tee der Seele. Der erste Satz lautet: Es kann kaum ein Zufall sein, dass es in keiner Sprache der Welt die Wendung gibt, schön wie ein Flughafen. Gut, aber wie dem auch sei, wir haben hier noch zwei offene Ultra-Kurzgeschichten nach dem Armenprinzip und der Erik zieht jetzt halt die nächste.
Es ist 4:05. Jetzt ist es 4:30. 17 Uhr, Feierabend.
So, der erste Satz ist aus dem Buch von Hans Fallada, Kleiner Mann, was nun? Die anderen beiden Sätze sind dann von mir. Naja, ich will das nicht immer wieder weiter betonen, aber es ist halt nun mal so der Ordnung halber. Einen haben wir aber noch, den trage ich jetzt vor. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ganz unvermutet, ganz plötzlich platzte das Manometer. Ein aus den Untiefen der Hölle kommendes Rumoren erfasste den ganzen Raum. Menschen in Panik. Manometer, was für ein verkackter Kaffeeautomat, stöhnte der Barista. Der erste Satz war aus dem Roman Der Mädchenhirt von Egon Erwin Kisch. So, das waren die Geschichten, die Ultra-Kurzgeschichten nach dem Armenprinzip. 11 Stück an der Zahl. Ja, Erik, ich denke, können wir nochmal machen, ne?
Auf jeden Fall ist eine sehr interessante und amüsante Geschichte.
Ist nur manchmal schwer, so einen ersten Satz zu finden, weil so manche Heroen der deutschen Sprache, die machen die ersten Sätze schon so lang wie ein Absatz, ne?
Ja, aber dafür haben wir dich ja dann als Fachmann.
Muss man ein bisschen suchen, ja. Ja, wo wir gerade von den Heroen der deutschen Sprache gesprochen haben, dann kommen wir da auch direkt zu einem mit der nächsten Geschichte, aber eine längere diesmal. Die ist von Rainer Maria Rilke. Er ist 1875 geboren und gestorben ist er 1926. Feder und Schwert. Ein Dialog. In der Ecke eines Zimmers stand ein Schwert. Die helle, stählerne Fläche seiner Klinge erglänzte, vom Strahle der Sonne berührt im rötlichen Scheine. Stolz hielt das Schwert Umschau im Zimmer. Es sah, dass alles sich an seinem Glanze weidete. Alles? Nicht doch. Dort auf dem Tische lag, müßig an ein Tintenfass gelehnt, eine Feder, der es nicht im Mindesten einfiel, sich vor der glitzernden Majestät jener Waffe zu beugen. Das ergrimmte das Schwert und es begann also zu sprechen.
»Wer bist du wohl, nichtswürdig Ding, dass du nicht gleich den anderen vor meinem Glanze dich beugst und ihn bewunderst? Sieh nur um dich. Alle Geräte stehen ehrfurchtsvoll in tiefes Dunkel gehüllt. Mich allein, mich hat die helle, beglückende Sonne zu ihrem Liebling erkoren. Sie belebt mich mit ihrem wonnigen Flammenkusse, und ich lohne ihr's, indem ich ihr Licht tausendfach wieder strahle. Mächtigen Fürsten nur ziemt es, in leuchtendem Gewande daherzuschreiten. Die Sonne kennt meine Macht, darum legt sie mir den königlichen Purpur ihrer Strahlen um die Schulter.«
Lächelnd erwiderte darauf die besonnene Feder: »Sieh doch, wie eitel und stolz du bist, wie du dich brüstest von dem erborgten Glanze. Sind wir doch beide, besinne dich, ganz nahe Verwandte. Beide hat uns das die sorgsame Erde geboren. Beide sind wir im Urzustand vielleicht im selben Gebirge nebeneinander gestanden. Jahrtausende lang. Bis der Menschen geschäftiger Fleiß die Ader des nützlichen Erzes, deren Bestandteile wir waren, entdeckte. Beide nahm man uns weg. Beide sollten wir, ungefügte Kinder der rauen Natur, noch ober der Hitze der dampfenden Esse, unter des Hammers mächtigen Schlägen zu nützlichen Gliedern des irdischen Treibens umgeschaffen werden. Und so geschah es auch. Du wurdest ein Schwert, bekamst eine große und feste Spitze, ich eine Feder, wurde mit einer dünnen, zierlichen bedacht. Sollen wir wirklich schaffen und wirken, müssen wir uns die glänzende Spitze benetzen. Du mit dem Blute, ich nur mit Tinte.
Diese Rede in gelehrtem Stile gehalten, fiel nun das Schwert ein, macht mich lachen fürwahr. Ist es doch gerade, als wollte die Maus, das kleine, nichtige Tierchen, ihre nahe Verwandtschaft mit dem Elefanten beweisen. Die spräche dann so wie du, denn auch sie hat gleich dem Elefanten vier Beine und hat sich sogar eines Rüssels zu rühmen. So könnte man glauben, sie seien zum wenigsten Vettern. Du hast, liebe Feder, sehr schlau und berechnet jetzt das nur genannt, worin ich dir gleiche. Ich aber will dir erzählen, was uns unterscheidet. Ich, das glänzende, stolze Schwert, werde um die Hüfte geschnallt von einem kühnen, edlen Ritter. Dich aber, dich steckt ein altes Schreiberlein hinter sein langes Eselsrohr. Mich erfasst mein Herr mit kräftiger Hand und trägt mich in die Reihen der Feinde. Ich führe ihn hindurch. Dich, beste Feder, führt dein Magister mit zitternder Hand über vergilbtes Pergament. Ich wüte furchtbar unter den Feinden, springe mutig, tollkühn bald her, bald hin. Du kratzt in ewiger Monotonie über dein Pergament hin und wagst dich nicht ein Stückchen aus jenen Bahnen, die dir die führende Hand vorsichtig weist. Und endlich, endlich, geht meine Kraft zu Ende, werde ich alt und schwach, dann ehrt man mich, wie es Helden geziemt, stellt mich im Ahnensaale zur Schau und bewundert mich. Was aber geschieht mit dir? Ist dein Herr mit dir unzufrieden? Wirst du alt? Und beginnst du mit dicken Strichen über das Papier hinzukreuchen? Packt er dich, entreißt dich dem Stiele, der dir die Stütze war, und wirft dich weg. Wenn er nicht Gnade übt und dich mit ein paar deiner Schwestern um wenige Kreuzer einem Trödler verkauft.
Du magst ja in mancher Beziehung, versetzte die Feder sehr ernst, so Unrecht nicht haben. Dass man mich oft gering schätzt, ist wahr. Ebenso wie, dass man mich, nachdem ich unbrauchbar geworden bin, sehr übel behandelt. Doch deswegen ist die Macht, die mir zu Gebote steht, solange ich arbeiten kann, keine geringe. Es kommt ja nur auf eine Wette an.
Du wolltest mir eine Wette anbieten? Lachte das übermütige Schwert.
Wofern du wagst, dieselbe anzunehmen.
Und ob ich sie annehme, versetzte das Schwert, dass ich noch immer nicht vom Lachen erholen konnte. Was gilt die Wette?
Die Feder aber setzte sich zurecht, nahm eine strenge Amtsmiene an und begann. Wir wollen wetten, dass ich imstande bin, dich zu hindern, deine Arbeit, dem Kampfe nachzugehen, wenn ich will.
Hoho, das klingt ja kühn.
Bist du's zufrieden?
Ich gehe darauf ein.
Nun wohl, sagt die Feder, lass uns sehen. Es waren wenig Minuten seit dem Abschlusse dieser Wette vergangen, als ein junger Mann im reichen Waffenkleide eintrat, das Schwert fasste und dasselbe anlegte. Hierauf betrachtete er wohlfällig die blanke Klinge. Von draußen erschallte heller Trompetenruf, Trommelwirbel. Es ging zur Schlacht. Eben wollte der junge Mann das Zimmer verlassen, als ein anderer, der eine hohe Stelle bekleiden musste, wie man aus seinem reichen Schmucke sah, eintrat. Der Junge verneigte sich tief vor ihm. Der Würdenträger war indes an dem Tische getreten, hatte die Feder erfasst und eilends etwas hingeschrieben. »Der Friedensvertrag ist schon unterzeichnet«, sagte er lächelnd. Der Jüngere stellte sein Schwert wieder in die Ecke und beide verließen das Zimmer. Auf dem Tische aber lag die Feder. Der Sonnenstrahl spielte mit ihr, und ihr feuchtes Erz glitzerte hell. »Ziehst du nicht zum Kampfe, mein liebes Schwert?« fragte sie lächelnd. Das Schwert aber stand still in der finsteren Ecke. Ich glaube, es prahlt nie wieder. Ja, was sagen so zwei alte Germanenkrieger dazu?
Haben wir noch andere Besucher heute dabei?
Naja, gut.
Aber eine sehr, sehr gute Geschichte, finde ich. Also zeigt doch das Kleinsein, wie es auch schon aus vielen anderen Geschichten immer hervorgeht, nicht unbedingt Schwachsein bedeutet.
Genau. Vielleicht ist auch hier so der Dichter immer so, der Meinung ist, die Feder ist immer stärker wie das Schwert. Ob das immer so ist? Naja, das wollen wir auch mal so dahingestellt lassen.
Das ist die dichterische Freiheit.
Damit wären wir dann auch schon fast am Ende der heutigen Folge. Ein kleiner Ausflug in die Lyrik sei mir an dieser Stelle noch gestattet. Die Taube. Die Taube auf dem Dach schaut versonnen ins Tal, sieht den glucksenden Bach, die Wiesen trocken und fahl. Um sie herum ist alles still, vom Dach wird Rauch geweht, hinterher tönt die Pfeife schrill, bereit zum Abmarsch die Kapelle steht. Mit Rumtata der Festzug startet, weiter still sie oben steht. Das Volk vorfreudig wartet, die Taube wirft die Kippe weg und geht.
Und da soll man noch einer sagen, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.
Das kommt jetzt auf die Taube an, ne?
Was der Peter nicht erwähnt hat, dieser Text ist von keinem Geringerem als von ihm selbst. Hat er eingangs nicht
erwähnt. Hast du das nicht erwähnt?
Ein wirklich sehr nachdenklicher bis unterhaltsamer Text. Sehr schön, sehr,
nicht,
sehr schön.
Nicht, dass einer auf die Idee kommt, das wäre von Rilke, ne?
Naja, auf keinen Fall.
Ja, liebe Freunde der Lyrik, das war's dann auch schon wieder für diesen Monat mit Peters Literaturküche. Vielen Dank, Erik, dass du Zeit gefunden hast.
Ich danke dir, es hat mir sehr viel Freude bereitet, wieder dabei zu sein und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Kann ja vielleicht auch schon eine kleine Ausschau geben.
Man kann schon eine kleine Ausschau geben, haben wir so grob geplant, dass wir, Karneval ist ja dieses Jahr Anfang März, dass wir dann nicht den ersten Freitag im März die Folge starten, sondern direkt an den 1. März gehen oder vielleicht 1. und 2. März. Wir müssen mal sehen, wie sich das so entwickelt. Informationen wie immer über Facebook und Instagram. Da werde ich versuchen, immer alles soweit aktuell zu halten, damit auch keiner die Folge verpasst. Ja, Erik, dann nochmal vielen Dank.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Viel Ciao. Freude beim Hören hier, euch allen und ja. Ihnen allen.
Tschüss.
Tschüss.